Wobei, ups, jetzt wollte ich gerade laut reden, Entschuldigung, moin. Heute gibt es einen herausfordernden Predigttext, finde ich. Und ich lese den vor aus der Basisbibelübersetzung aus Lukas 6, Vers 27 bis 38. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlass ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden sollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde. Tut Gutes und verleiht, ohne dass ihr etwas dafür erhofft. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an anderen anlegt, wird auch für euch gelten. Ein herausfordernder Text, finde ich. Ein herausfordernder Text in diesen Zeiten. In Zeiten, in denen wir seit 2 Jahren Krieg in Gaza erleben und keiner weiß, wie lange eine Waffenruhe wirklich hält. Auch ohne diese Anweisungen in dem Text gab es heiße Diskussionen, ob es richtig war, dass und vor allen Dingen, wie Israel sich verteidigt hat. Was ist das richtige Maß an Gegenwehr? Wer wehrt sich eigentlich gegen wen und seit wann überhaupt? Wem würde Jesus diese Worte, besonders so den Anfang vom Predigttext, wem würde Jesus diese Worte von dem Hinhalten der anderen Wange oder von dem Abgeben des Hemdes, wem würde er diese Worte lauter sagen? Würde er das überhaupt in diese Situation hineinsagen? Ein herausfordernder Text an einem Tag wie heute, 87 Jahre nach der Reichspogromnacht, dem Zeitpunkt, an dem die Diskriminierung von Juden in unserem Land überging in systematische Vertreibung, Verfolgung, Vernichtung. Ist es nicht zynisch, an so einem Tag von Feindesliebe zu reden? Ein herausfordernder Text in einer Zeit, in der viele den Krieg zwischen Russland und der Ukraine schon fast gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist irgendwie schon so normal geworden. Die Meinungen gehen auch hier auseinander, welche Seite denn nun für Recht und Ordnung einsteht. Ich glaube, ein Großteil der Deutschen sieht die Hauptschuld eindeutig bei Russland, aber das tun nicht alle. Und sollte es irgendwann zu einem Frieden kommen, wer bekommt denn dann das Land, das Russland erobert hat, das vorher der Ukraine gehörte und davor vielleicht doch Russland? Wer soll dem anderen geben, was dieser will, so wie es der Predigttext fordert? Ein herausfordernder Text in einer Zeit, in der Shitstorms in den sozialen Medien an der Tagesordnung sind, in der Menschen andere Menschen mit Worten verletzen, diskriminieren, beleidigen, klein machen. Eine Zeit, in der Menschen unverschämt und hemmungslos übergriffig sind, Klammer auf, auch in christlichen Gemeinden, Klammer zu. in der Schamgefühl für manche ein Fremdwort ist und in der man mit einer solchen schamlosen Haltung sogar Präsident einer Weltmacht werden kann. Ein herausfordernder Text in einer Zeit, in der sich viel getan hat bei der Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchfällen in unserer Gesellschaft, insbesondere auch in Kirchen. Es hat sich viel getan, aber meiner Meinung nach hat sich noch viel zu wenig getan. Viel zu oft wird das Thema immer noch totgeschwiegen. Es breitet sich peinliche Betroffenheit und unsichere Stille aus, wenn es angeschnitten wird. Aber Schweigen schützt die Täter und nicht die Opfer. Viel zu oft wurde geschwiegen. Viel zu oft wurde gesagt, ja, er hat vielleicht einen Fehler gemacht, aber er ist doch so ein wertvoller Mitarbeiter in der Gemeinde. Und ansonsten ist er doch auch ganz nett. Wir sagen nichts, wir sollen doch vergeben. Du solltest es auch tun. Jesus fordert doch dazu auf, unsere Feinde zu lieben. Erschreckend, dass Menschen tatsächlich so reden, so denken können. Mir tut das fast weh, diese Karikatur von Jesu Worten so auszusprechen. Und ich hoffe, den meisten wird klar, dass diese Stelle nicht so ausgelegt werden darf. Obwohl es doch durchaus auch biblisch zu sein scheint. Aber entscheidend ist nicht, wie man es auslegen könnte, sondern entscheidend ist, was will Jesus denn hier eigentlich sagen? Den Menschen damals und uns heute. Ich finde, ein herausfordernder Text in vielfacher Hinsicht, aber ein Text, der doch trotzdem auch ernst genommen werden will, der durchdacht werden will, anstatt voreilige Forderungen möglichst noch an andere zu stellen. Aber was will uns Jesus denn eigentlich hier sagen? Also ich werde heute nicht irgendwie die allumfängliche Erklärung abliefern. Zum einen sind da viel zu viele Themen angerissen und vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Aber ich möchte so ein paar Denkanstöße geben, so ein paar Denkansätze nennen, mit denen wir uns ja vielleicht dem nähern können, wozu Jesus uns hier auffordern will. Ich glaube nicht, dass Jesus uns hier die generelle Regel mitgeben will, dass wir als Christen immer den untersten Weg gehen sollen. Dass wir keinen Einspruch erheben sollen gegen Unrecht, dass wir erleiden oder dass, wenn man uns über den Tisch zieht, dass wir uns ausnutzen lassen und anderen immer das geben sollen, was sie wollen. Ich glaube, das will der Text nicht sagen. Nur um des lieben Friedens willen, weil wir ja unsere Feinde hassen sollen. Ich befürchte aber, dass dieser Text oft so verstanden wurde und verstanden wird. Und ich befürchte, dass das teilweise dazu geführt hat, dass Menschen sich auf eine ungesunde Weise selbst aufgegeben haben. Mit einer guten Absicht, mit frommer Absicht. Auf eine Weise, wie sie, denke ich, Jesus nicht wollte. Ich glaube, dass durch ein falsches Verständnis dieses Textes, durch falsch verstandene Demut, schon Menschen krank geworden sind. Und dass andere, auch Christen, sogar kirchliche Leitungspersonen, das hemmungslos ausgenutzt haben. Das nennt man geistlichen Missbrauch. Aber was sollen wir denn hier heraushören? Also mein erster Gedanke, es geht in Teilen von Jesu Forderungen nicht um Unterwürfigkeit, sondern darum, einen Aha-Effekt bei anderen auszulösen. Dadurch, dass man einen überraschenden Weg geht, einen gewaltlosen Weg geht, der unerwartet ist. Jesus fordert zum Beispiel auf, die andere Wange hinzuhalten. Was hier gemeint sein könnte, wird deutlicher im Paralleltext bei Matthäus, also an der Stelle, an der der Evangelist Matthäus diese Worte wiedergibt. Der erzählt das auch. Matthäus sagt, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin. Also Matthäus ergänzt eine Seitenangabe oder Seitenangaben, die bei Lukas fehlen. Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, mit welcher Hand macht man das in der Regel? Mit der rechten. Ja, zum einen sind die meisten Menschen Rechtshänder und damals auch. Zum anderen, wenn man das erreichen will, so normal schlagen will, nimmt man die rechte Hand. Es geht hier um eine Ohrfeige, die man jemandem gibt, um ihn zu demütigen. So was wäre heute strafbar, damals war es vielleicht ein bisschen normaler. Ich weiß nicht, ich habe nicht damals gelebt, aber es klingt für mich so, als wenn das eher normal war. Jesus hat ja oft tägliche Situationen aufgegriffen. Also, wenn jemand auf die rechte wenn mit der rechten Hand schlägt man auf die linke Seite. Wenn jemand auf die rechte Wange schlagen würde, als Rechtshänder, dann müsste er entweder die Hand nehmen, mit der man es nicht so feste machen kann, nee, damit, das will ich nicht, soll ja auch wehtun, dann müsste er den Handrücken nehmen. Müsste also so von der anderen Seite schlagen. Also wenn jemand nach einer normalen Ohrfeige auf die linke Wange auch noch auf die rechte Seite schlagen würde, dann würde das zeigen, eigentlich wie hemmungslos und wie schamlos die Person ist. Das macht man nicht aus dem Reflex heraus. Da mache ich vielleicht so, aber da mache ich nicht so. Also mache ich eh nicht. Also nicht falsch verstehen. Halte ich ihm dann die rechte Wange hin, dann fordere ich ihn damit auf, komm, zeig dein wahres Gesicht. Eine normale Ohrfeige, das kann vielleicht aus dem Affekt passieren. Du schlägst mich aber nicht nochmal, ohne dass ich das zulasse. Und außerdem gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, dein wahres Gesicht zu zeigen. Und so verstanden ist das kein Zeichen von Schwäche oder von Unterwerfung, wenn man die andere Wange hinhält, sondern man zeigt, ich lasse mich von dir nicht provozieren. Ich gehe nicht auf dieses Niveau herab. Man zeigt damit gewaltlosen Protest und Größe. Der andere kann selbst entscheiden, ob er in die Falle tappt oder Reue zeigt. In jedem Fall steht er dumm da. Jesus fordert, wenn man den Mantel weggenommen bekommt, dann auch noch das Hemd zu geben. Wie überrascht wird ein Dieb sein, wenn er uns eigentlich nur die Jacke klauen will und wir schenken ihm dann auch noch unser Hemd? Die Situation muss man sich mal im Moment so bildlich vorstellen. So, Jacke her, hier, okay, ich hau ab. Moment, warte. Hier, nimm doch auch noch mein Hemd, schenke ich dir, damit du wirklich nicht frierst. Sieht auch blöd aus, nur eine Jacke anzuhaben, nichts darunter. Ich vermute, auf irgendeine Weise wird so eine Situation Menschen ins Nachdenken bringen. Warum macht er das sowas? Will er mich verarschen? Ist da ein Haken dran? Es kann sein, man hat Jacke und Hemd verloren, aber man hat Größe gezeigt. Man ist aus der Opferrolle herausgetreten, hat selbst entschieden, was man macht und was man gibt. Vielleicht überrascht man den Dieb damit so, dass er beides liegen lässt. Vielleicht wirkt so ein unerwartetes Handeln nach. Matthäus bringt in seiner Erzählung noch ein drittes Beispiel, das lässt Lukas weg. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, ich sage jetzt einfach mal einen Kilometer, Meile ist, glaube ich, ein bisschen länger als ein Kilometer, ich kenne die Umrechnungskurse nicht. Wenn dich jemand zwingt, einen Kilometer mit ihm zu gehen und seine Sachen zu tragen, dann geh noch einen zweiten Kilometer mit ihm. Hier ist auf ein Recht der römischen Besatzungssoldaten angespielt. Sie konnten einem Mann sagen, du gehst jetzt mit mir eine Meile, einen Kilometer und trägst meine Sachen. Sie konnten jemanden dazu zwingen. Das war ihr Recht. Wenn man dann aber sagt, ach was, komm, ein Kilometer, so ein Quatsch, ich gehe doch freiwillig mit dir, und zwar 2 Kilometer, dann zeigt man damit, ich lasse mich von dir nicht zwingen. Wenn ich mitgehe, dann nicht, weil du die Macht über mich hast, sondern weil ich die Freiheit habe, mit dir zu gehen, und zwar so weit, wie ich will. Man dreht den Spieß um. Also mein erster Punkt, Jesus könnte mit seinen Aussagen hier meinen, dass man sich eben nicht klein machen oder unterdrücken lassen soll. Aber wir sollen auch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Gewalt ist keine Lösung. Er fordert auf, werdet kreativ, um den anderen zu zeigen, dass es nicht in seiner Macht steht, euch zu demütigen. Zeigt Größe, indem ihr euch scheinbar klein macht, ohne zurückzuschlagen. Werdet kreativ. Ein zweiter Gedanke. Jesus sagt, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Ich bin mir auch hier nicht sicher, ob Jesus das wirklich als allgemeine Regel gemeint hat und dass das in jeder Situation gefordert ist. Dass er in jeder Situation fordert, in der Menschen uns schlecht behandeln, auch so zu handeln. Ich glaube, es gibt harte Situationen, in denen so eine Forderung schier unmenschlich wäre. Und ich habe Jesus nie in der Bibel als unmenschlich erlebt. Ich glaube, dass zum einen, dass Jesus hier wieder sagen will, vergelte nicht Gleiches mit Gleichem, fluch nicht zurück, schimpf nicht im gleichen Ton zurück. es schaukelt sich doch nur hoch. Das bewirkt doch das Gegenteil. Jesus lädt ein, lass die Sache nicht eskalieren, indem du genauso schlecht handelst wie der andere vielleicht. Und oft bringt es auch nichts, wenn ich mich aufrege über die Menschen, die mich ärgern oder die mich schlecht behandeln oder die mir Unrecht tun. Das steigert nur meinen Ärger in mir drin. Ganz nebenbei, ich glaube nicht, dass Wut generell was Schlechtes ist. Die ist manchmal besser als ihr Ruf, gerade in christlichen Kreisen. Wut ist manchmal auch ein positiver Antrieb. Aber das ist ein anderes Thema, das wäre für heute jetzt zu viel. Ich glaube, Jesus bietet auch hier eine andere Perspektive an. Wenn ich anfange, mit Gott über die Person zu reden, die mir Unrecht getan hat, dann kann das sein, dass sich in mir etwas verändert. Es kann mir zum Beispiel Gelassenheit schenken. Es kann mir helfen, über den Dingen zu stehen. Vielleicht lenkt Gott meinen Blick im Gebet auf einen Lösungsweg, den ich mir nie hätte vorstellen können, der mir vorher einfach nicht eingefallen ist. Wenn ich denjenigen, der schlecht zu mir war, segne, also ihm wünsche, dass Gott ihm Gutes tut, wer weiß, was das in ihm verändert. Also mein Denken über ihn, aber auch in ihm durch Gottes Handeln. Vielleicht hat er mich verletzt, weil er selbst verletzt wurde. Das Opfer, das zum Täter wird, das ist doch ganz oft so. Gott kann ihn heilen. Gott kann ihm Einsicht schenken, wenn er ihn segnet. Gott kann seinen Heiligen Geist in uns so wirken lassen, dass die Angriffe des anderen an uns abprallen, auf welche Art auch immer. Wenn wir für den beten, der uns Unrecht getan hat, dann kann das zur Folge haben, dass Gott uns die Freiheit schenkt, zu vergeben, was wir vorher nicht vergeben konnten. Was wir mit uns rumgeschleppt haben, können wir dann ablegen. Das ist ja das Erstaunliche am Vergeben. Das Vergeben, wenn ich jemandem vergebe, dann tut das oft mir mehr gut als der anderen Person, weil ich etwas loslassen kann, weil ich eine Last fallen lassen kann, die mir zu schaffen machte. Ich kann etwas loslassen, was mich belastet hat. Es kann eine Kraft darin liegen, wenn wir anfangen, für die zu beten, die mies zu uns waren. Auch hier drehen wir den Spieß um. Wir zeigen, ich lasse mich durch dieses schlechte Verhalten nicht zum Schlechten verleiten. Ich gebe dir nicht die Macht, mich zu beeinflussen auf diese Art und Weise. Ich behandle dich nicht so, wie du mich behandelst oder wie ich mich behandelt fühle. Die meisten Kulturen und Religionen haben so eine sogenannte goldene Regel, die sinngemäß sagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort. Jesus formuliert das hier ein bisschen anders. Jesus dreht das auch wieder ein Stück weit um. Bei ihm geht es nicht um das Lassen, also was du nicht willst, das lass auch, sondern es geht um das Tun. Behandle den anderen so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Egal, was er dir tut, geh in Vorleistung. Behandle ihn mit Respekt, auch wenn er diesen aus menschlicher Sicht eigentlich nicht verdient hat. Ich glaube, die Grundausrichtung des heutigen Predigttextes ist die Aufforderung, dass wir nicht auf Biegen und Brechen unser Recht einfordern, sondern dass wir Böses mit Gutem bekämpfen, wie Paulus im Römerbrief sagt. Schaut nicht nur auf euch, nehmt euren Nächsten in den Blick. Das ist übrigens ein Grund, warum ich heute Morgen die Stühle ein bisschen anders gestellt habe, dass man sich ein bisschen mehr in den Blick nehmen kann. Der andere Grund ist, dass es gestern jemand bei mir angeregt hat, und ich dann gemerkt habe, ey, das passt ja sogar so ein Stück weit zur Predigt. Nehmt euren Nächsten in den Blick. Und mehr noch, nehmt eure Feinde in den Blick. Und zwar in einen liebevollen Blick. Auch wenn euer Feind oder euer Gegner oder die Person, mit der ihr eure Schwierigkeiten habt, wenn der sich benimmt wie der Letzte. Er ist ein geliebtes Kind Gottes. Versucht, ihn auch so zu behandeln. Schlag nicht zurück, sondern versuch, einen besseren Weg zu finden. Versuch, ihn nicht zu behandeln, wie er es vielleicht verdient hat aus menschlicher Sicht, sondern so, wie du gerne von ihm behandelt würdest. Wenn alle Menschen so behandeln würden, wow, dann sähe unsere Welt ziemlich anders aus. Machen aber nicht alle so. Aber lass dich nicht anstecken von denen, die die Welt schlechter machen. Lass dich anstecken von Jesus. Aus eigener Kraft können wir das nicht mal ansatzweise schaffen, aber er kann in dir bewirken, dass dir das immer wieder ein bisschen besser gelingt. Liebe steckt an. Lass dich von Gottes Liebe anstecken. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen und keine hoffnungslos verlorenen Menschen. Lasst uns ihn bitten, dass er uns kreative Wege zeigt, mit dem Unrecht dieser Welt umzugehen, dem Unrecht dieser Welt zu begegnen. Lasst uns ihn bitten, dass er uns hilft, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Lasst uns ihn blicken, dass das Böse in dieser Welt uns nicht klein kriegt. Lasst uns ihn bitten, dass er uns zeigt, wie wir Größe zeigen können, ohne uns selbst groß zu machen, aber auch ohne uns klein machen zu lassen. Lasst uns ihn bitten, dass er uns Liebe und Barmherzigkeit schenkt für die Menschen, die uns schwerfallen und die es uns schwer machen, sie zu lieben. Denn Gott ist barmherzig. Wir feiern gleich Abendmahl und vielleicht können wir heute beim Abendmahl ja ein bisschen damit anfangen oder das mal üben. Ein Aspekt vom Abendmahl ist Vergebung. Wir dürfen uns von Gott Vergebung zusprechen lassen. Das ist so wertvoll, das tut so gut, wenn wir uns bewusst machen, Gott vergibt uns. Wie wäre es, wenn wir uns darüber hinaus überlegen, wem wir heute vergeben wollen? Oder wem wir ehrlicherweise gar nicht vergeben wollen oder es nicht können? Gibt es einen Menschen, bei dem etwas zwischen ihm und dir steht? Ein Gedanke, Worte, ein Vorfall, ein Erlebnis, etwas, das dich vielleicht verletzt hat oder geärgert. Wie wäre es, wenn du das heute beim Abendmahl zu Gott bringst, mit ihm besprichst? Bitte Gott, diese Person zu segnen. Bete für die Person, die du im Kopf hast. Gott weiß, wie Vergebung geht. Lass dir von Gott helfen, zu vergeben. Damit setzt du um, wovon Jesus hier redet. Das kann dich von einer Last befreien. Das kann dich verändern. Gott kann dich verändern und die Sicht, wie du die Welt wahrnimmst. Gott, ich bitte dich, verändere diese Welt, so wie es in deinem Sinne ist. Verändere auch uns, berühre uns. Danke für deine Liebe, die Veränderung bringen kann. Amen.